Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Unser Gast heute Morgen ist Komikerin, Sängerin, Schauspielerin, Produzentin und Moderatorin. Und ich nehme mal an, die meisten von Ihnen kennen sie. Guten Morgen, Caroline Kebekus.
Hallo, guten Morgen.
Sie gilt als die vielleicht aktuell beste deutsche Komikerin, hat in den vergangenen 10 Jahren ein halbes Dutzend Mal schon den Deutschen Comedy-Preis gewonnen und 2021 auch noch den Grimme-Preis für Unterhaltung. Kann man, Frau Kebekus, lernen, komisch zu sein oder Quatsch ist einfach?
Oh, da gibt's verschiedene Theorien, glaube ich. Es gibt ja eine Theorie, dass man sagt, entweder man hat Funny Bones oder man hat die nicht. Also so eine Art Urkomik in sich selbst. Ich glaube, ein bisschen ist es so beides. Ne? Also ich glaube, es gibt schon dieses Angeborene, dass man Lust hat, albern zu sein, dass man Lust hat, Leute zum Lachen zu bringen. Aber letztendlich dass diese Kunst des Stand-ups auf der Bühne, pointierte Dinge zu erzählen, das ist auch ein Handwerk. Und das kann man tatsächlich üben. Und das habe ich auch gemacht, jahrelang geübt.
Manche Witze sind spontan, klar, entstehen aus der Situation. Aber vieles ist natürlich gescriptet, ist geplant. Probieren Sie das eine oder andere dann vor so einer Show auch mal aus?
Ja, immer. Also live, für die Live-Show. Für die Fernsehsendung gibt es gar nicht die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Also das mache ich dann mit mir selber, probiere ich das vor mir selber aus sozusagen. Aber da zeigt jetzt auch die Erfahrung, dass man natürlich weiß ungefähr, was funktioniert und was nicht. Aber für eine Live-Show, für mein Programm, mit dem ich dann auf Tour gehe, das probiere ich tatsächlich auch vorher aus in so Previews und in so angekündigten Auftritten bei Mixed-Shows oder sowas, da mache ich das schon.
Muss man auch lernen, darauf zu reagieren, wenn ein Lacher mal ausbleibt?
Ja.
Weil das ist doch schwierig, ne? Und dann steht man da, hat einen wunderbaren Witz gemacht und keiner lacht.
Ja, das ist das schlimmste Gefühl der Welt, wirklich, mit Abstand. Das ist schrecklich und das passiert auch ab und zu noch, wenn man eigentlich denkt, man kennt diesen Beruf. Das ist ja auch das Gemeine an diesem Beruf, dass man, sobald ein Programm fertig gespielt ist, sitzt man wieder da mit einem leeren Blatt Papier und soll dann neue Dinge erfinden, die dann aber bitte genauso gut sind wie die Dinge, die man davor erfunden hat. So. Und natürlich kann man sich so ein bisschen auf seinen Instinkt dann verlassen mit den Jahren, aber es bleibt immer noch dann dieser Anfangspunkt bei Null, an dem man immer wieder ankommt und wo man sich immer wieder sozusagen neu beweisen muss. Und in meinem Beruf ist auch Scheitern einfach eine große Quelle der Angst und aber auch das, was einen anspornt und das, was es so unique macht. Ich glaube, es gibt keinen anderen Beruf, in dem man so grandios scheitert wie in meinem. Also es gibt ja keinen Herzchirurgen, der irgendwann aus der OP kommt und sagt, oi, 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 da hatte ich aber mal ein Blackout. Aber ja, gar nicht mehr gewusst, wie es geht. Also das passiert, glaube ich, eher selten.
Wenigstens gibt es keine Toten bei Ihnen, will ich mal davon ausgehen.
Selten, ne? Ja, selten, ganz selten.
Über Freuden und Leiden einer Komikerin werden wir mit Caroline Kebekus in der folgenden Stunde reden. Komikerin klingt im Deutschen ja schon fast ein bisschen abfällig, oder? Mhm. Sollen wir lieber von der Comedian reden?
Es ist mir eigentlich egal, aber das ist lustig, dass es in Deutschland tatsächlich so ein Begriff ist, ne, Komikerin oder aber auch Comedian, dass man da gar nicht so richtig das Gefühl hat, dass das ein Beruf ist. Und ich war im Winter letztes Jahr in Amerika und da, wenn man da sagt, man ist Comedian, dann flippen die aus, weil dann, das ist so, als würde man hier dann sagen, man ist Theaterschauspielerin oder so. Also da ist das eine ganz andere Kultur, ne, das ist ganz anders anerkannt, so.
Seit 2020 gibt's in der ARD die Caroline Kebekus Show. Neue Staffel beginnt jetzt nächste Woche. Mhm. Ist das eigentlich so, dass Mann oder Frau, besser gesagt, es wirklich geschafft hat, wenn eine Sendung schlicht den eigenen Namen trägt?
Also es ist schon, das bedeutet ja schon, dass das eine Personality-Show ist, wenn der eigene Name im Titel ist und dass das dann sozusagen ausreicht, um den Menschen zu sagen, worum es geht und man sich sofort etwas darunter vorstellen kann, was diese Sendung beinhaltet. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also das ist schon, da fühlt man sich doch sehr angekommen.
Wann wussten Sie denn, dass Sie es sozusagen geschafft haben? Und haben Sie je daran gezweifelt, dass Sie es schaffen?
Das ist schwierig, glaube ich, im Nachhinein. Ich habe, glaube ich, immer gewusst, dass das so mein Weg ist, dass es keinen anderen gibt. Aber dass man es geschafft, ich weiß nicht, ob man das überhaupt hat, dieses Gefühl, dass man sagt, man hat es jetzt geschafft. Aber ich merke schon, dass so die Dinge, wo ich denke, oh, das will ich jetzt noch erreichen oder das will ich mal gemacht haben, da läppern sich so ein bisschen die Dinge, die ich schon gemacht habe. Also die Größen der Hallen, die ich gespielt habe oder die Dinge, die ich mal moderiert habe und wo ich stattgefunden habe schon. So, das da weiß man natürlich, okay, das habe ich jetzt alles erreicht, das ist gesetzt so, das kann jetzt auch keiner mehr kaputt reden. Aber jetzt ist es eher so, dass ich mir so wünsche, dass das auch so anhält, oder sagen wir mal, dass nicht diese großen Hallen anhalten, sondern dass mir eher die Lust auf diesen Beruf nicht abhanden kommt. So, ich wünsche mir immer,
passiert
dass
das
so,
manchmal, dass Sie das Gefühl haben?
Nee, gar nicht. Nee. Gar nicht. Aber ich würde mir so wünschen, anders als jetzt, oh, ich will da und da mal auftreten oder ich will mal eine eigene Serie haben oder sowas. Ich habe eher so das Gefühl, ich wünsche mir, dass mir der Hunger nicht abhanden kommt, so auf meinen Beruf, auf die Themen. So.
Das Konzept bleibt in der neuen Staffel, unterstelle ich, ziemlich das Gleiche. Also so eine Mischung aus Comedy, Musikeinladen, Gesprächen, manchmal auch zu ernsten Themen, zwar locker flockig, aber sprachlich derb auch und drastisch satirisch, aber durchaus ernst.
Ja, genau. Also das ist ja das, das ist ja auch das Versprechen, was wir so ein bisschen abgegeben haben mittlerweile, dass wir, natürlich geht es bei uns um Unterhaltung, wir sind eine Late-Night-Show, wir sind eine Personality-Show, aber die Welt ist eben mittlerweile die sie ist und es gibt Themen und Krisen auf der Welt, die uns angehen und die mich genauso interessieren wie jeden anderen auch. Und ich versuche immer in der Absurdität das Komische auch zu finden und eben dadurch die Themen so ein bisschen leichter verdaulich zu machen.
Das Komische im Femizid, das Komische im Rassismus ist natürlich eine schwierige Geschichte, ne? Also diese Themen, bei denen einem das Lachen vergehen kann, so zu verarbeiten, dass die Leute immer noch lachen und trotzdem das nicht weglachen.
Ja, genau. Also es gibt, wenn man jetzt an Femizide denkt, dann ist natürlich auch teilweise gibt es da so absurde Rechtsprechungen, die einen sofort dazu einladen, darüber einen Witz zu machen, ne? Aber nicht natürlich auf Kosten von Opfern, sondern auf Kosten einer Gesellschaft, die das alles möglich macht, ne? Und da finde ich, ist es total legitim, da die Komik zu suchen.
Und Sie haben da schon auch die eine oder andere Botschaft und nützen die Öffentlichkeit, die Sie haben, dazu, diese Botschaft zu verbreiten.
Ja, wir haben ja das Glück, dass wir eben unser Publikum haben und das auch noch in der ARD. Ne? Man muss ja auch sagen, dass auf dem Sendeplatz, auf dem wir laufen, erreichen wir sehr viele Menschen, die vielleicht mit den Themen, die wir bearbeiten, gar keine so große Berührung haben eigentlich. Und das ist natürlich ein totales Geschenk, weil wir auch immer wieder hören von Leuten, Mensch, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber das war so gut aufgearbeitet in der Sendung. Jetzt habe ich mir mal da Gedanken gemacht und ich war auch noch unterhalten und habe mich auch noch kaputt gelacht darüber. Also eigentlich die perfekte Mischung.
Woran Sie sich ganz gerne abarbeiten, immer mal wieder, ist die katholische Kirche. Mhm. Haben Sie auch Fans unter Bischöfen?
Unter Bischöfen weiß ich jetzt nicht. Kann auch sein. Also ich bin ja bei allen Recherchen, die ich bisher zu dem Thema gemacht habe, zu verschiedenen Themenbereichen, ob es jetzt die Rolle der Frau in der Kirche war oder der Missbrauchsskandal oder jetzt ein bisschen mehr die Finanzen. Es gibt so, so viele Menschen in der katholischen Kirche, die toll sind, die wollen Veränderungen, die wollen Reformen. Und ich finde auch, dass gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, könnten wir eine katholische Kirche, die tatsächlich das ist, was sie sein will, nämlich eine Kirche für die Menschen, ein Zufluchtsort, das könnten wir sehr gut gebrauchen. Aber eben eine, die für alle Menschen ist und die nicht ausbeutet und ausgrenzt.
Wow, und das sagt eine Atheistin?
Also ich weiß nicht, ob ich Atheistin bin. Ich fühle mich immer noch als Christin, muss ich sagen. Ich bin katholisch getauft worden und bin aus der Kirche ausgetreten. Aber ich weiß nicht, das ist eine gute Frage, ob ich jetzt sagen würde, ich bin Atheistin. Das würde ich, glaube ich, gar nicht so sagen unbedingt. Ich finde immer noch sehr viel Positives am christlichen Glauben und an den Werten, die Jesus vertreten hat. Ich finde nur nicht mehr sehr viel in der Führung der katholischen Kirche davon.
Macht es eigentlich einen Unterschied, wenn Sie solche Themen oder auch andere verarzten, ob Sie das für private Medien, privates Fernsehen oder öffentlich-rechtliche tun?
Ja, auf jeden Fall. Also die Arbeit an einer Sendung fürs Privatfernsehen ist was ganz anderes.
Inwiefern?
Naja, weil da der, man unterteilt ja immer so ein bisschen in U und E, ne? Also quasi Bildungsunterhaltung oder einfach Unterhaltung. Und bei den Privaten ist es natürlich, geht es mehr um Unterhaltung, und bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es auch noch den Bildungsauftrag. Und das macht schon einen Unterschied. Also ich kann hier Themen auf jeden Fall anders bearbeiten, als ich es könnte, wenn meine Sendung bei RTL laufen würde.
Auch andere Wortwahl? Also wir haben hier noch gar nicht über Pimmel gesprochen zum Beispiel, erstaunlicherweise.
Ja, also Pimmel ist gar kein Problem bei der ARD. Da gibt es andere Worte, das sind größere Probleme. Wobei auch die als Stilmittel manchmal ja nötig sind. Und dann diskutieren wir das aber. Und es gibt immer einen guten Austausch zwischen unserem Sender und uns und dem, was wir vorhaben. Und es gab das jetzt wirklich, es ist jetzt selten gewesen, dass wir da mal total auseinanderlagen und gar nicht zusammenkamen.
Gab es da mal einen Rüffel vom Rundfunkrat oder so? Das kann man so denn doch nicht sagen.
Ja, das gibt's dauernd. Ja, wir geben ja auch alles immer ab, und dass alles gecheckt wird, ist ja auch richtig. Die ARD kann ja nicht auch einfach was senden, wo nicht, also gerade wenn es um heikle Themen geht, müssen die sich ja absichern. Es ist ja auch richtig so, dass da nochmal ein Justiziar drüber guckt und sagt, darf man das eigentlich, was ihr da vorhabt? Weil lustig ist es auf jeden Fall, aber ist das auch rechtens? Das muss halt vorher geklärt werden, und das wird auch dann immer geklärt, und manchmal kommen die Sachen halt zurück mit, nee, könnt ihr so nicht machen, müsst ihr ein bisschen anders machen.
Was mir aufgefallen ist als Zuschauerin, es gibt ja doch einen deutlichen Kontrast zwischen ihrem Outfit, wie sie da auf die Bühne treten, also gerne hochhackige Schuhe, gerne den engen, kurzen Lederrock und den durchaus sehr erklärt auch feministischen Inhalten. Und in der Süddeutschen stand mal ganz nett als eine Bewertung dieses Kontrast: optisch Frau, aber Witze, die aus dem Mund eines Mannes kommen könnten. Mhm. Und das erzeuge Komik. Also will das jetzt nur komisch sein, oder ist es letztlich auch schon die Botschaft, ich kann aussehen, wie ich will, das hat mit dem, was ich zu sagen habe, nichts zu tun?
Ja, das hat sich mir jetzt direkt die Frage aufgedrängt, wo das denn quasi warum schließt sich das aus? Also warum müsste ich theoretisch, um feministische Inhalte zu haben in der Sendung, muss ich dann mit Turnschuhen rauskommen? Ist ja eigentlich Quatsch. Also die Auswahl meiner Klamotte hat ja nichts damit zu tun, worüber ich reden kann. Also ich glaube, ich wollte gerade fragen, von wann der Artikel war. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger
her.
Der
ist schon ein bisschen älter, ja, ich gebe es zu.
Also ich glaube, mittlerweile darf man dann als Frau doch auch einfach anziehen, was man will.
Gast bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch ist Caroline Kebekus. Nicht nur, aber in erster Linie ist sie bekannt als Komikerin oder eben Comedian. Auch ihr Bruder David Kebekus ist unter anderem Komiker. Die beiden zusammen haben einen Podcast, über den wir noch sprechen werden. Aber erst einmal drängt sich mir die Frage auf, wann wussten Sie, dass Sie komisch sein können?
Ich wusste schon immer, dass ich komisch sein kann.
Schon als kleines Kind?
Ja, als kleines Kind. Weil, also wenn man die Videos anguckt, die mein Vater von uns als Kindern gemacht hat, dann drängt sich da ein kleines Mädchen wahnsinnig in den Vordergrund und will wirklich sehr viele Witze erzählen und sehr viel vormachen und sehr viel Entertainment machen. Ich habe schon früher immer die Abende bei meiner Oma damit verbracht. Die hatte so einen Partykeller mit einer Bar und so. Und da habe ich dann Stühle aufgestellt vor dem Klavier, habe Klavierkonzerte gegeben, obwohl ich gar nicht spielen konnte, und mich dann groß verbeugt und so. Also das wusste ich schon, eigentlich schon immer, dass ich das kann. Aber ich brauchte ein bisschen Zeit, um zu verstehen, dass das auch ein Beruf ist, den man machen kann. Also dazu musste ich erst andere Frauen auf der Bühne sehen, wie Gabi Köster zum Beispiel oder Gerborg Janke oder dann Anke Engelke in der Wochenshow. Die war für mich eine Erleuchtung. Das war für mich ein, da war mir erst klar, dass das wirklich ein Beruf ist, den ich machen kann. Ich war damals noch Praktikantin beim Fernsehen und dachte halt, man muss irgendwas studieren und dann im Büro arbeiten. Aber dass das wirklich auch ein Beruf ist, den ich als Frau machen kann, weil für mich als Kind alles, was ich an Komik gesehen habe, an Comedy im Fernsehen, das war männlich, das war Rudi Carrell, das waren Dieter Hallervorden, Dieter Krebs und das, was die Frauen da gemacht haben, das kam mir nicht wie ein richtiger Beruf vor, weil die nicht die Witze gemacht haben.
Aber Lisa Fitz gab's doch schon länger.
Ja, aber nicht in meinem, also habe ich nicht so wahrgenommen.
Es war vor ihrer Zeit sozusagen schon?
Nein, die war ja nicht vor meiner Zeit. Aber so das, was ich wahrgenommen habe oder was meine Eltern geguckt haben oder so als Kind, ist da ja, ne, da kann man ja nicht unbedingt was für, dass man, wen man dann sieht. Ne? Aber für mich war die erste Frau auf der Bühne Gabi Köster in der Stunksitzung in Köln, die alleine auf der Bühne stand und Witze gemacht hat. Das war das Erste, was ich gesehen habe. Da gab es natürlich noch viele andere Kolleginnen, die das damals schon gemacht haben. Aber das musste ich erstmal sehen, um zu wissen, okay, das ist ein Beruf.
Haben Sie dieses Praktikum, von dem Sie eben gerade gesprochen haben, bei der RTL-Comedy-Sendung Freitagnacht News, durch Zufall bekommen oder angesteuert direkt gezielt? Weil eigentlich haben Sie ja Theaterwissenschaften studiert und eigentlich war Ihre erste Liebe, habe ich gehört, in den Podcasts Ballett.
Das stimmt. Und Theaterwissenschaften habe ich leider nicht studiert.
Ah, wollten
das
Sie
wollte
mal.
Ich, genau. Ich wollte gerne, aber der NC war damals für Theaterwissenschaften, glaube ich, 1-2 oder so. Also das war unerreichbar für mich. Und dann habe ich, weiß noch, dass mein Vater gesagt hat, ja, dann mach doch ein Praktikum, weil ich wollte unbedingt Theaterwissenschaften studieren und dachte, ich mach dann jetzt, sammel jetzt Wartesemester. Und dann hat mein Vater gesagt, dann mach doch ein Praktikum in den Medien. Und Medien war für mich so Computer, Informatik, sowas. Und dann habe ich gesagt, oh nee, das kann ich ja gar nicht. Und dann meinte er, nee, hier Medienlandschaft Köln und Fernsehen und so. Und ich dachte, boah, ja gut, meinetwegen. Also es war mir auch relativ egal. Ich war 18 gerade, habe ich mich beworben. Und dann habe ich mich eben für dieses Praktikum beworben in den Medien und habe das einfach gemacht, aber nicht mit einem hohen Ziel, muss ich sagen, sondern einfach, weil ich irgendwas machen musste. Und dann habe ich das Praktikum bekommen. Und zwar habe ich das eigentlich nur bekommen, da gab es sehr viele Mitbewerber und ich habe das nur bekommen, weil ich die Einzige war, die es geschafft hat, ihren Lebenslauf irgendwie einzuscannen und per Mail zu schicken. Das war so eine Challenge, die die gemacht haben. Und lustigerweise habe ich viel später erfahren, dass sich auf denselben Praktikumsplatz auch Mario Barth beworben hat.
Oh, aber der hat ihn nicht.
Der hat es offensichtlich nicht geschafft.
Sie waren ja dann natürlich logischerweise erstmal hinter der Kamera. Sie war ja nicht sofort irgendwie der Comedy-Star da.
Ja.
Wie kam es dann zu dem ersten Auftritt vor der Kamera?
Also ich war natürlich einfach ich während meinem Praktikum und da waren sehr viele junge Leute, die da gearbeitet haben, auch die Autoren, alle männlich damals, deswegen brauche ich das nicht zu gendern. Das waren alles ganz junge Talente, die gerade von der Uni kamen und mit denen habe ich wahnsinnig viel Blödsinn gemacht eigentlich den ganzen Tag. Und dann ist tatsächlich bei einem Dreh mal sind Schauspieler nicht gekommen und dann war ich ja da und es fehlte eine junge Frau und dann habe ich das halt einfach gemacht. Natürlich auch keine Kohle dafür bekommen, weil ich war ja eh da und Praktikantin und günstig sozusagen. Und dann war das so, dass dann die Leute wirklich gesagt haben, ey, das war richtig lustig, wie du da gespielt hast. Und dann gab es viele Sachen, die wir dann auch vertont haben. Dann habe ich viel synchronisiert und dann auch wirklich viel mitgespielt. Und dann gab es dann irgendwann auch die Situation, dass die Autoren dann extra für mich was geschrieben haben, weil die wussten, dass ich das gut kann, irgendein Dialekt oder weiß ich nicht was. Und dann daraus eben die Komik entstanden ist. Und dann irgendwann hat dann auch der Chef von der Sendung oder der Executive Producer, das war damals Hugo Egon Balder, der hat dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal hier ein Casting, jetzt machst du mal ein bisschen mehr Sachen mit und jetzt wirst du auch mal richtig dafür bezahlt und so. Und dann habe ich auch angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen und Kindertheater zu spielen nebenbei und so. Und ja, so, das war eigentlich sozusagen meine Ausbildung.
Eine Ihrer Stärken sind ja Parodien. Vielleicht kann man es sogar eine Art Visitenkarte nennen, die Parodie vom Sänger der damals hochaktuellen Boygroup Tokyo Hotel, Bill Kaulitz. Mhm. Da haben Sie den Guten ganz schön verhohlepiepelt. Ich nehme mal an, die Fans waren nicht nur begeistert, also seine Fans.
Der damals, das ist ja nun wirklich, meine Güte.
Also 200 Jahre her.
Das ist 22 Jahre her. Ja, das war noch eine ganz andere Zeit. Da gab es auch kein Instagram, kein YouTube, gar nichts. Da gab es nur ein Gästebuch von RTL. Da gab es so ein Forum und da haben die Leute reingeschrieben, wie furchtbar sie das alles fanden. Und man muss aber auch sagen, dass Parodien, das habe ich damals, habe ich Bill Kaulitz parodiert, aber das war es auch dann schon. Ne? Also ich bin jetzt, glaube ich, gar nicht so eine große Parodistin, wie jetzt Martina Hill das ist.
Nö, aber Helene oder Fischer, legendär, ihre Parodie. Ich wollte sie sogar eigentlich bitten, eine kleine Helene Fischer-Einlage zu machen.
Oh mein Gott.
Vielleicht jetzt ein bisschen überfallartig, oder?
Ja, aber auch da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es so eine gute Parodie ist, weil eine gute Parodie wäre für mich auch, dann die Vollmaske zu haben, sozusagen, ne? Also die, so wie Max Giermann das zum Beispiel macht oder wie es Tané gemacht hat in dieser Amazon-Serie mit dann Perücke und auch den Sprachduktus und so. Und ich habe ja eigentlich nur einen Song parodiert von ihr. Aber ja, klingt gut, dass ich jetzt auf jeden Fall auch Parodistin bin. Finde ich gut.
Wollen aber jetzt nicht eine kleine Kostprobe geben.
Ich kann Helene Fischer ehrlich gesagt nicht parodieren. Wie gesagt, ich habe einen Song von ihr parodiert.
Aber den sehr, sehr böse. Also der Song Atemlos war das. Und dann heißt es irgendwie im Text, atemlos jedes Mal, endlos, Schleife ist brutal, Übelkeit, Brechdurchfall.
Das war doch auch furchtbar.
Schweißausbrüche im Saal. Aber also, haben sie gegen die arme Helene, meine Güte.
Also erstmal muss ich sagen, auch das ist über 10 Jahre her. Damals war der Song auch einfach eine Penetration. Aber ich würde jetzt mich nicht mehr hinstellen und so eine Helene Fischer-Parodie machen, glaube ich. Da ist die Zeit einfach eine andere. Und auch mein Respekt für Frauen, die so einen Erfolg haben, ist ein anderer.
Aber sie haben mal gesagt, dass sie die Helene Fischer einfach zu perfekt finden und dass sie ein Frauenbild verkörpert, nämlich süß und friedlich, was ihnen einfach gegen den Strich geht.
Genau, das habe ich damals gesagt, was auch stimmt. Ich finde, dass das war mir zu glatt, ist mir auch zu glatt und ist mir, finde ich in der heutigen Zeit, finde ich ja immer gut, wenn Menschen, die sehr viel Reichweite haben, auch die auch nutzen und so. Darum, ich glaube, ich würde mich heute anders mit Helene Fischer beschäftigen.
Die kleine Caroline Kebekus, die wurde vor 42 Jahren in eine durchschnittliche Kölner Familie hineingeboren. Wurde sie?
Ja.
Ganz durchschnittliche Familie?
Ich denke schon. Meine Mutter ist Kindergärtnerin gewesen, sie hat Sozialpädagogik studiert und mein Vater ist Banker. Also ja, ich denke schon. Zwei Kinder, junge Mädchen, Kölner Viertel vor Ort. Ja, nein, doch sehr durchschnittlich, würde ich sagen.
Und die prägende Figur, oder gab es eine prägende Figur in der Familie? Aus dem Podcast könnte man entnehmen. Also es war entweder Oma aus Oberschlesien oder der Vater.
Ja, also alle. Alle, aber auch natürlich meine Mutter auch. Aber meine
prägend
Oma,
inwiefern?
Also ich würde sagen, meine Oma und mich hat irgendeine besondere Verbindung. Wir hatten eine besondere Verbindung miteinander. Also, obwohl wir, meine Oma hat mal gesagt, dass es so komisch ist, dass wir so unterschiedlich sind und uns so nah sind. Also unterschiedlich in dem Sinne, dass meine Oma natürlich sehr konservativ war, sehr gläubig, sehr sehr streng in ihren Prinzipien. Und auch so im Ablauf der Dinge, was man wann wie essen musste und sollte und wie Weihnachten ablief und so. Und ich bin da ja ganz anders und trotzdem waren wir uns unheimlich nah. So, das ist schon verrückt.
War Geld in Ihrer Kindheit und Jugend ein Thema?
Wir sind total privilegiert aufgewachsen und haben eigentlich immer alles gehabt, was wir wollten und brauchten. Und deswegen war es, glaube ich, kein Thema, weil es eben da war.
Aber der Vater war ein Sparfuchs, haben Sie irgendwo gesagt. Er hätte nicht gemusst, aber er hatte gewollt.
Ja, da gab es immer sehr lustige Situationen mit meinem Vater, weil der liebt das, einfach Schnäppchen zu suchen und Sachen umsonst zu kriegen. Und deswegen waren wir als Kinder dann oft auf so Fahrfesten, wo wir so 20 Minuten mit dem Auto hingefahren sind, wo ein Baumarkt eröffnet wurde, weil mein Vater dann gelesen hat, dass man da pro Nase eine Wurst umsonst kriegt und so. Dann sind wir dann da halt extra hingefahren. Und das ist schon als Kind hat das ein bisschen genervt irgendwann. Aber mein Vater hat gesagt, ne, da gibt es eine Wurst umsonst und es gibt überhaupt keinen Grund, da nicht hinzufahren.
Caroline Kebekus und ihr einziger Bruder David, 4 Jahre jünger als sie, beide sind Komiker geworden. Und jetzt muss die Frage gestellt werden.
Ja, was ist da
wie
los?
Wie konnte es dazu kommen? Ich meine, vulgärpsychologisch könnte man sagen, entweder war das einfach so eine traurige Familie, dass man dagegen arbeiten musste, oder es war halt so extrem lustig zu Hause, dass man da nur weitermachen konnte.
Ah ja, ich glaube, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass wir einfach, mein Bruder und ich, beide sehr entertainment-affin waren. Also wir waren totale Fernsehkinder, wir haben unheimlich gerne Fernsehen geguckt und dann fanden wir die lustigen Sachen am tollsten, am spannendsten, die haben wir nachgemacht und mein Bruder hat alles nachgemalt und dann haben wir selber Kassetten aufgenommen, unsere eigene Hörbücher gemacht, Hörspiele, dann haben wir ganz früh auch angefangen, Filme zu drehen selber und also wir waren immer sehr, sehr in diesem Unterhaltungssektor unterwegs und ich glaube, so unsere Art und Weise, wie wir Comedy machen, ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
Inwiefern?
Ja, ich bin eher die Geschichtenerzählerin und die dann, ich schlüpfe immer in Rollen und spiele jede Szene total aus. Und mein Bruder ist eher so der trockene, ruhige, der diesen pointierten Humor hat, der diese ganz pointierten, trockenen Sprüche hat, die der raushaut. Und von daher sind wir, glaube ich, total unterschiedlich. Aber traurig war es bei uns zu Hause auf keinen Fall. Und meine Eltern, glaube ich, auch eher unfreiwillig komisch.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Also mein Vater zum Beispiel hat jetzt, ist schon wieder todkomisch, nach Karneval haben alle Corona gehabt. Meine Mutter hatte Corona, mein Bruder hatte Corona, die lagen also schon flach. Und mein Vater lebt ja mit meiner Mutter zusammen. Also war für mich klar, der wird sich ja jetzt auch irgendwann anstecken. Und dann habe ich ihn angerufen und er war auch total erkältet. Und dann habe ich gesagt, und hast du auch Corona? Und dann sagt er zu mir, nee. Habe ich nicht. Sag ich, aha, hast du einen Test gemacht? Nee, aber er ist nur normal erkältet. Und am nächsten Tag habe ich wieder angerufen und gesagt, und hast du jetzt Corona? Da sagt er, nee, an und für sich nicht. Sag ich, was heißt das denn jetzt? Ja, ich habe einen Test gemacht. Ist auch ein leichter Strich, aber ich denke, ist negativ. Ja, das kann man ja nur verarbeiten auf der Bühne.
Sie haben ja auch immer diese Mischung in dem Podcast mit Ihrem 4 Jahre jüngeren Bruder, den Sie 36 Mal zusammen gemacht haben, 45 Minuten, immer jeweils ein gemeinsames Lebensjahr und dann verknüpft so mit Ereignissen, die in diesem jeweiligen Jahr passierten. Ist das eigentlich nichts als die reine Wahrheit, was Sie da erzählen?
Ja, also...
Ehrlich? Also Sie sagen ja auch von sich, Sie können wunderbar lügen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das jetzt glauben kann.
Doch, das ist schon... Also es ist natürlich die Wahrheit, was wir da erzählen. Wir lassen vielleicht ein paar Sachen weg, die dann zu privat sind oder die andere Menschen aus unserer Familie betreffen, die dann zu privat sind. Aber das, was wir erzählen, ist wahr. Ja, das schon.
Und ist das immer geskriptet oder, naja, zum Teil entsteht es spontan und Sie schaffen es ja wirklich auch, wenn man dazu hört, den Eindruck zu vermitteln, dass Sie das von dem Bruder selber noch nicht gehört haben, die Geschichte,
ja,
oder
ist auch
umgekehrt.
So.
Also halb geskriptet,
nee,
halb spontan.
Ist gar nichts geskriptet.
Und das wissen Sie alles noch, was in dem jeweiligen Jahr war?
Also das, was wir machen, ist, dass sich jeder für sich auf das Jahr vorbereitet natürlich. Ne? Man macht sich Notizen, also ich überlege, was war in dem Jahr. Dann googelt man natürlich auch nochmal, ach stimmt, da war dann dieses Ereignis oder so. Wenn mein Bruder dran ist mit Fakten nachgucken für das Jahr, dann ist immer irgendwas Fußballmäßiges gewesen. Und dann haben wir immer so eine Art Oberthema, also Schule oder die Oma oder wie auch immer. Und dann mache ich mir vorher meine einzelnen Notizen, was ich gerne sagen will. Aber es ist nichts davon ist geskriptet. Das sind nur Stichworte, die wir uns aufschreiben.
Privatleben, Frau Kebekus, das Stichwort fiel eben schon. Und um dieses zu schützen, Ihr eigenes, gehen Sie gelegentlich auch gerichtlich vor, zum Beispiel gegen die Boulevardpresse, die irgendwann behauptet hat, dass und mit wem Sie angeblich verheiratet sind. Und dann aber dieser Podcast, in dem Sie und Ihr Bruder sich ja wirklich sehr privates, teilweise, wie ich finde, intimes, sehr persönliches Erleben erzählen, also über erste Lieben, aufkommende Sexualität, eben den sparsamen Vater und so weiter und so weiter. Wie passt das zusammen?
Das passt sehr gut zusammen, weil das, was ich auf der Bühne erzähle, auch in meinem Programm erzähle, ist sehr intim, ist sehr persönlich. Meine Gefühle und Empfindungen für Dinge, was ich erlebt habe, das ist alles Teil meines künstlerischen Werkes. Aber es gibt Aspekte von meinem Leben, von meinem Privatleben, genau das, was Boulevardleute interessiert, das ich eben nicht teilen möchte und das ich auch nicht teilen muss. Und deswegen mache ich das auch nicht. Und die Sachen, die ich teile, die suche ich mir genau aus. Und das hat auch dann Sinn, warum ich das mache. Und andere Teile schütze ich eben.
Und warum ist der Beziehungsstatus so ein besonderes Geheimnis?
Weil das niemanden was angeht.
Und was geben Sie nun an, wenn irgendwo der Beziehungsstatus abgefragt wird?
Der wird ja nicht abgefragt.
Naja, also, doch, klar, wenn ich Visum ausfülle beispielsweise.
Ja, aber das steht ja nicht in der Bildzeitung.
Und mir sagen Sie es jetzt auch nicht, befürchte ich.
Ich fürchte nicht, nee.
Ach. Kommen wir nochmal zu Ihrem Bruder. Sie sagen an jeder möglichen und unmöglichen Stelle, wie gut diese Geschwisterbeziehung ist und dass sie nie gestritten haben und dass sie sich nie lästig geworden sind. Hat das auch was damit zu tun, dass es eben nicht Mann, Mann oder Junge, Junge, Mädchen, Mädchen, Frau, Frau ist? Wäre das dann möglicherweise schon eher in Konkurrenz ausgeartet?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht wissen, weil ich ja nur diesen einen Bruder habe. Ich kenne aber genauso gut Geschwisterbeziehungen, die auch zwischen Männern gut sind und zwischen nur Frauen gut sind. Also ich glaube aber trotzdem, dass das ungewöhnlich ist, wie gut wir uns verstehen und wie nah wir uns sind, weil wir auch teilweise ist ja auch unser Freundeskreis überschneidet sich auch extrem und wir haben teilweise sehr, ja, beste Freunde sind dieselben, so. Und das wurde uns ja immer auch wieder von außen so gespiegelt, dass das doch etwas Besonderes ist. Also ich habe immer gedacht, naja, also wir verstehen uns gut, aber andere Geschwister verstehen sich ja auch so gut. Und dann erst mit der Zeit habe ich festgestellt, ah nee, das ist tatsächlich, scheint das ein bisschen outstanding zu sein.
Also dass sie nie gestritten haben, noch nicht mal als sie schon in der Pubertät war und dann den Kleinen mitschleppen mussten zu irgendwelchen Treffen oder irgendwas, kann ich mir nicht vorstellen. Tut mir leid.
Ja, es war aber so. Also es war mir nie, der war mir nie lässig. Es gab natürlich Zeiten in der Pubertät, wo wir dann nicht so viel Zeit miteinander verbracht haben, weil mich andere Sachen interessiert haben. Aber ich musste meinen Bruder nie mitschleppen. Also das wurde mir nie aufgedrängt. Und wenn ich den mitgeschleppt habe, dann weil ich Bock drauf hatte oder wir beide. Also es war wirklich so.
Diese Podcast-Reihe Kebekus, was, warum, wie, war, die findet heute ein öffentliches Ende,
ja,
im Kölner E-Werk. Würden Sie sagen, genug ist jetzt auch genug oder werden Sie sie vermissen?
Na, ich werde es sehr vermissen. Also das ist ja schon ein totales Privileg, dass man seine gesamte Kindheit nochmal durchsprechen darf mit allem, was da so an Höhen und Tiefen dabei war. Das ist schon toll. Und auch so diese Zeit, die man dann zusammen verbringt. Wir sind ja beide viel unterwegs. Das kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass wir uns so super viel sehen, wirklich auch face to face. Das werde ich total vermissen, auf jeden Fall. Aber vielleicht geht es ja auch in irgendeiner Art und Weise weiter. Das wissen wir ja noch gar nicht.
Es soll eine neue Show geben mit dem Bruder auf ProSieben, war irgendwo zu lesen.
Ja.
Eine Spieleshow mit anderen Geschwisterpaaren. Gibt es denn so viele? Geschwisterfüster fallen mir ein.
Es gibt tatsächlich sehr viele, die wir auch angefragt haben. Und auch sehr viele, die sich jetzt, nachdem wir veröffentlicht haben, dass wir erstmal 4 Folgen davon machen, die sich auch gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen auch dabei sein. Und teilweise ist dann nur ein Geschwist prominent. Das andere eher nicht, aber es gibt ganz tolle Gespanne und wir haben ja jetzt 4 Sendungen haben wir ja schon aufgezeichnet, die werden im September ausgestrahlt auf ProSieben und da haben wir einmal Mozzi und Oti Mabuse als Gegnerin, was natürlich ein totales Geschenk ist, das sind ja echt alte Showhasen. Dann gibt es eine Sendung mit Johannes B. Kerner und seiner Schwester Julia. Also wirklich dann auch von der Temperatur ganz andere Sendung, aber auch genauso toll und genauso warm. Und die Wolter-Zwillinge, aus sehr bekannt im Internet vor allen Dingen. Gegen die haben wir gespielt und gegen Jessica Schwarz und ihre Schwester Sandra.
Das muss ich Caroline Kebekus noch fragen. Mhm. Wer oder was bringt sie zum Lachen?
Viel. Ich bin ganz leicht zu erheitern, muss ich sagen. Also mein Bruder vor allen Dingen kann ja gar nicht sehr drüber lachen. Aber auch, ich liebe Hazel Brugger. die jetzt auch zu Gast sein wird in meiner Sendung in der nächsten Staffel. Ina Müller finde ich fantastisch. Ich liebe Anke Engelke. Ich könnte diese Frau einfach nur angucken. Die braucht gar nichts machen, da muss ich schon lachen. Martina Hill natürlich, also es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen.
Ist denn karnevalistischer Schenkelklopfer-Humor bei Ihnen als Kölnerin gewissermaßen auch in der DNA?
Schenkelklopfer-Humor klingt jetzt so ein bisschen nach so Altherrenwitz, dass er
ja,
nicht.
Ist er da schon viel, oder? Bei diesen Karnevalssitzungen?
Ja. Nicht da, wo ich hingehe. Ich bin im alternativen Karneval unterwegs, da gibt es das eigentlich wirklich nicht. Deswegen gibt es den ja, den alternativen Karneval. Aber der Karneval spielt natürlich auch für mich als Prägung, als Künstlerin und auch in meinem Humor natürlich eine total große Rolle. Aber wie gesagt, der alternative und nicht der traditionelle.
Darf eigentlich Mann oder Frau natürlich über alles und jeden Witze machen oder gibt es Grenzen?
Ich habe keine Grenze im Kopf jetzt, wenn ich über ein Thema Witze machen will, wo ich erstmal denke, oh, das ist vielleicht nicht gerade ein Humorthema, dann gibt es aber einen Grund, warum ich das machen will und dann ist das auch legitim. Also es kommt immer darauf an, was man erreichen will mit dem Witz. Und ich finde eben nach unten treten langweilig in Witzen, dann interessiert er mich nicht. Und je heikler das Thema, desto besser muss natürlich der Witz sein.
Caroline Kebekus, vielen herzlichen Dank für ein Gespräch, das, wie zu erwarten war, nicht nur aufschlussreich, sondern auch unterhaltsam war. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.